dir. Großer Gott, wir wollen dir sehr danken für alle Inhalte, für alles Mächtige, was du getan hast und wovon wir lesen, hören, singen durften. Und ja, ich möchte jetzt beten um deinen Segen für die Predigt, dass du selbst das Reden und das Hören an uns segnest und dass wir verstehen für unser Leben, wer du bist, wie du bist, wer wir sind und ja, was es bedeutet, mit dir zu gehen. Und ja, so hilf mir beim Reden und hab Dank dafür, dass wir unter deinem Wort hier sein dürfen. Amen. Ja, das ist eine herausfordernde Zeit. Ihr wisst es alle, voller Spannungen, Verdrehungen, voller Ereignisse. Also es überschlägt sich nur. Es ist teilweise planlos und ziellos und extrem temporeich. Und deshalb ist es gut, dass wir am Sonntag zur Ruhe kommen können und unter ein Wort kommen können, das beständig ist, das zuverlässig ist, das ewig wahr ist. Und ich möchte mit euch in das Markus-Evangelium gehen. Dort sehen wir auch ein sehr hohes Tempo. Wirklich drängende Ereignisse und Begegnungen. Und das Ganze ist sehr eilig geschrieben, sehr lebhaft. Und es wird immer wieder ausgedrückt durch die Worte, und es geschah, und sogleich, und nachdem, und sobald, und so weiter. Also es geht sehr, sehr schnell dort zu Gange. Und so ist es Markus-Evangelium ja eine lebhafte und eine wirklich verlässliche Kurzbiografie von Jesus. Und zwar mit dem Versprechen, was dieser Jesus getan hat, das ist die beste Botschaft, die es gibt. Es liest sich wie Kurzreportagen. Das ist echt faszinierend. Und wenn du ein williger Christ bist, kannst du aus dem Evangelium viel lernen. Zielgerichtet und zielstrebig, trotz dieser Eile, trotz dieser Drängnisse zu leben. Ja, und so ist Jesus unterwegs, sehr zielstrebig. Also mindestens 4-mal kündigt er sein Ziel an, sein Tod und was er erleiden wird. Und trotzdem ist er motiviert und es drängt ihn, die Liebe drängt ihn. Und er predigt das Reich Gottes, er heilt, er geht zu Aussätzigen ohne Maske, er geht zu den Sündern ohne Schutzanzug und er treibt Dämonen aus, hat Auseinandersetzungen und wird eingeladen von vielen verschiedenen Leuten, von Sündern. Und wenn er nicht eingeladen wird, dann lädt er sich selbst ein. Und trotzdem ist immer er derjenige, der einlädt. Und der wirbt und der warnt durch das Evangelium. Und in all dem wird klar, seine Sprache hat enorme Kraft, enorme Wirkkraft. Er selbst als das Wort Gottes kommt mit Durchschlagskraft, mit wirklicher Durchschlagskraft. Und deshalb liest man immer wieder, dass die Leute am Ende der Predigt sagten, und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist dies? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Also wirklich eine wuchtvolle, wortreiche Kraft, die Jesus hier predigt. Und als er dann wieder unterwegs ist, da breitet sich eben das Reich Gottes aus durch seine göttlichen Machtworte. Und als er dann wieder bei großen Volksmengen ist und sie alle zusammenkommen, um eben dieses Wort Gottes zu hören, im Kapitel 10, da lehrt er sie wieder, wie er es gewohnt war. Also Markus Evangelium, Kapitel 10. Und Jesus wird dann wie so oft von den Pharisäern versucht und er lehrt über die Schöpfungsordnung, über Ehe und Scheidung, also sehr, ja, ein sehr heiliges Thema, ein sehr großes Thema auch heute. Aber als er sich so mit den Großen unterhält, bringen sie die Kleinsten zu ihm. Die, die am meisten betroffen sind, wenn es um Scheidung geht. Und da möchte ich gern einsteigen mit euch. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Dort heißt es, und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrührte. Die Jünger aber fuhren sie an. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ja, das ist wunderbar, dass die Kinder zu Jesus geführt werden. Sie werden nicht von Haustür zu Haustür geführt, um Süßigkeiten zu holen, sondern sie werden zu Jesus gebracht. Und ja, ihr Kinder, seid hoch willkommen bei Jesus, das möchte ich euch sagen, ihr hört's. Und Süßigkeiten machen die Zähne kaputt, aber die Sünde macht die Seele kaputt. Und deshalb ist es gut, wenn eure Eltern euch zu Jesus bringen. Und es werden also Kinder zu Jesus gebracht, um sie zu segnen. Kleine Kinder waren damals sehr lange bei der Mutter. Sie wurden von der Mutter ernährt und erst mit 2 bis 3 Jahren ungefähr entwöhnt. Und Jungen wie Mädchen waren eigentlich sehr lange unter der Obhut der Mutter. Und später übernahm dann der Vater die Erziehung der Jungen. Und hier kommen die Mütter, vielleicht auch die Väter mit, und sie sehnen sich nach der Fürsorge Jesu. Sie wissen, der kann mehr. Da ist Kraft, da ist Liebe, da ist was Besonderes bei diesem Jesus. Und sie sind besorgt um die Seelen ihrer Kinder. Das ist der bessere Teil, der viel kostbarere Teil deiner Kinder. Und Jesus soll ihnen die Hände auflegen zum Segen. Das wurde besonders damals als Zeremonie für den väterlichen Segen gebraucht. Da hat man echt göttliches Heilsgut zugesprochen bekommen. Göttliche Gnade ins Leben, in das Leben hineingesprochen, durch Gott selbst oder eben durch den Vater, durch Priester auch. Und das ist das Gegenteil vom Fluch. Ja, und die Väter hatten auch die Pflicht, ihre Kinder die Worte und Taten Gottes zu erzählen. Das lesen wir im 5. Mose, damit sie Gott fürchten lernen. Und was gibt's da Besseres, als mit den Kindern direkt zum Wort Gottes zu kommen, zum lebendigen Wort Gottes, zu Jesus selbst, zum Lebendigen. Und dann machen die Jünger keine so gute Figur. Sie sind hier sehr barsch, sie fuhren sie an, heißt es. Und sie wollen sie abweisen und denken vielleicht, Mensch, wir reden hier über hohe Dinge, wir reden hier über heilige Dinge, wir reden hier über die Rettung der Menschheit, das ist kein Kinderkram, ja. Und Jesus geht aber dazwischen und nutzt mit seiner unnachahmlichen Art diese Situation der Kinder sofort für einen Vergleich. Er nutzt diese Begegnung sofort für eine Metapher und macht erstmal deutlich, wie hoch willkommen ihm Kinder sind. Ja? Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und dann lehrt er durch den Vergleich wieder eine Lektion über das Reich Gottes, über die Königsherrschaft Gottes. Er sagt, wahrlich, das bedeutet Amen. Also oftmals wird es auch als Amen übersetzt und bedeutet, das ist wahr, das ist gewiss, Amen. Ich sage euch, das ist das letztgültige Gotteswort. Achtung, jetzt gut zuhören. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Ja, wie kommt einer ins Reich Gottes? Wie bekomme ich, wie bekommst du neues Leben? Wie kommst du unter Gottes Regie? Wie kommst du unter seine Herrschaft? Was ist hier der Vergleichspunkt? Erst einmal, Jesus idealisiert die Kinder nicht. Er lehrt nicht, dass Kinder jetzt besonders eine besondere Weisheit hätten, weil sie sündlos wären. Und oder dass er sagen würde, Kinder jetzt an die Macht. Es ist oft so, dass Gott sagt, wenn Kinder an der Macht sind, ist es eigentlich ein Gericht. Also im Prediger 10, Vers 16 wird zum Beispiel gesagt, wehe dem Volk, wo der Knabe König ist. Ja? Und er lehrt auch nicht, dass man irgendwie besonders naiv sein soll, blauäugig und nicht kritisch hinterfragen darf und nicht verständig sein soll. Nein, das lehrt er auch nicht. Wir sollen doch prüfen, wie die, die edel genannt werden, weil sie aus Berühr waren und täglich darin forschten, ob das auch stimmt, was Paulus gesagt hat. Das ist edel. Wir sollen nicht eine neue Naivität an den Tag legen. Also was bedeutet Kindlichkeit? Wo ist hier der Vergleichspunkt? Wie stehen denn kleine Kinder zu ihren Eltern? Kleinkinder sind ganz und gar von ihren Eltern abhängig. Die Liebe, der Schutz, die Ernährung, die Geborgenheit, es wird alles geschenkt. Komplett geschenkt, unverdient. Du bist nackt in diese Welt gekommen und man hat dir sofort ein Tuch gegeben, dich eingewickelt. Kinder lassen sich gerne beschenken, Kinder lassen sich dankbar behüten und Kinder illustrieren hier ideal, was es bedeutet, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. Sie zeigen, was es bedeutet, von Gnade, von Zuwendung abhängig zu sein. Sie haben nichts zu geben, aber offene und leere Arme, um alles zu empfangen. Und Kinder wissen um ihre Abhängigkeit. Und wenn das Verhältnis zu den Kindern stimmt, dann sind sie glücklich und geborgen in dieser Abhängigkeit. Deshalb ist der Text davor auch so wichtig, weil genau daran so viel Vertrauensfähigkeit kaputt gemacht wird, wenn Jesus über die Scheidung spricht. Da wird ja viel kaputt gemacht, wenn diese heilige Verbindung der Ehe nicht mehr stimmt in den Kinderherzen. Und auch warnt Jesus ein Kapitel vorher, die Vertrauensfähigkeit nicht zu missbrauchen von Kindern. Er sagt, und wer eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde. Das ist scharf. Es kann sehr viel zerstört werden und leider wird viel zerstört. Aber normalerweise, wie gesagt, sind Kinder oder wissen Kinder um ihr Abhängigsein und sind wirklich glücklich und geborgen in diesem Zustand, in diesem Stand. Und ja, so müssen wir zu Christus und zu seinem Reich stehen, zu seiner Gnade, kindlich abhängig von ihm, ganz und gar. Er ist göttlich erhaben und wir sind ihm kindlich ergeben. Versöhnung mit Gott, ja, seine Herrschaft, seine Regie in deinem Leben bekommst du nur geschenkt. Oder du bekommst gar nichts. Gottes Schutz und sein Lebensraum, seine Kraft und seine Weisheit, seine Wegweisung kannst du dir nur schenken lassen. Oder du bekommst nichts. Im Epheser 2, Vers 28 steht es ganz deutlich geschrieben, denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Das ist es. Und das ist das Besondere am christlichen Glauben. Nicht, was wir tun können, um zu Christus zu kommen, um ins Himmelreich zu kommen, ist das Zentrum unseres Glaubens, sondern was er für uns, für dich getan hat, das ist das Zentrum unseres Glaubens. Aber leider heißt es heute Selbstvertrauen statt Gottvertrauen. Heute heißt es, ja, wir schaffen das, anstatt ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Heute ist Unabhängigkeit in und Abhängigkeit out. Und dabei ist es so kindisch und unwissend und blind, denken zu wollen, selbst schaffen zu können. Allein schon in diesem irdischen Leben, alles selbst schaffen zu können, zu denken, ist kindisch. Der Gottlose lebt, ja, er lebt sein Leben eigenwillig von Gott gelöst. Aber Gott sei Dank noch nicht Gott verlassen, denn dann wäre alles vorbei. Wenn Gott sein Herz nur auf sich selbst richten würde und seinen Geist zurückziehen würde, würde alles Leben sofort enden, verschwinden. Das lesen wir im Hiob. Auch wenn du gottlos bist und von Gott gelöst bist, bist du immer noch nicht von Gott verlassen. Er hält dich immer noch. Da gibt's immer noch einen ganz dünnen Faden, an dem er dein ganzes Leben hält. Er erhält dich noch. Er gibt dir tagtäglich Leben, Schaffenskraft. Er schenkt dir sogar noch den Atemzug, mit dem du sagst, Gott brauche ich nicht. Er ist geduldig und zupft sogar an diesem Faden und zieht dich an diesem dünnen Faden, um dich zur Buße zu leiten, damit du nicht gottlos stirbst. Es ist alles Gnade. Es ist alles Gott gegeben. Er ruft dir heute zu, tu Buße und glaub an das Evangelium. Kehr um, sei nicht stolz. Sei bitte nicht stolz, selbst herausragen zu wollen, das Gute, was du dir, ja, was du hast, dir selbst zuzuschreiben, deine Stärke und deine Schaffenskraft. Nichts hast du selbst aus dir heraus. Gott vergessen und ihn zu verunehren, zu verachten. Jeder von uns kann das wissen, dass ein kleines Gehirnbluten passieren kann jederzeit und du kannst nichts mehr sagen. Du hast nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Du bist wirklich ganz von Gott abhängig in diesem irdischen Leben. Und wie viel mehr denn und wie viel mehr, wenn es um das ewige Leben geht, um das himmlische Leben, um das ewige Leben, das göttliche Leben. Es ist kindisch zu denken, es selbst schaffen zu können. Die Ärmel hochkrempeln und anstrengen, ich werde gut sein. Du kannst dir das Himmelreich nicht durch gute Werke verdienen. Alles, was im Unglauben geschieht, ist ganz und gar mit Sünde durchsetzt. Das menschliche Herz ist durch und durch sündig. Das lesen wir in Markus 7. Hier erstmal möchte ich zu Markus 9 gehen. Dort steht, wenn deine Hand dir Anstoß gibt zur Sünde, so hau sie ab. Es ist besser für dich, als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das unauslöschliche Feuer. Und wenn dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen werden, zu werfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist das Krasse. Das erwartet diejenigen, die in der Sünde verharren, in der Sünde bleiben. Du kannst es nicht ohne Sünde schaffen und du wirst auch nicht schaffen, dir alles abzuhacken, denn was tust du denn mit den Augen? Beide Augen sind unrein, also müsstest du blind werden. Deine Hand führt dich zur Sünde, dein Fuß tritt Gottes Gebote mit Füßen, also müsstest du dir alles abhauen. Das Problem ist das menschliche Herz. Jesus sagt, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Damit kannst du nicht zu Gott kommen. Es ist unmöglich, zu dem heiligen, lebendigen Gott zu kommen, mit solchem Herzen. Gottes Reich verlangt Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und so ist jeder Mensch vor ihm wie eine Giftflasche mit Gift. In seinem Herzen ist einfach pures Gift. Und bei dem einen siehst du es und hörst es, dass alles an Gift raussprudelt. Und bei dem anderen denkst du, naja, ist vielleicht ein moralisch anständiger Mensch. Aber dennoch, Gift bleibt Gift, auch wenn es bei dem anderen mehr raussprudelt und bei dem anderen irgendwie scheint noch gefesselt zu sein. Du kannst nicht mit Gift zu dem reinen, lebendigen Gott kommen, der das Böse nicht anschauen kann, der heilig ist. Du kannst kein perfektes Leben leben, um vor Gott zu bestehen. Du kannst dir das Himmelreich nicht erkaufen. Das Lösegeld für deine Seele ist zu teuer. Und das ist genau das, was der stolze Macher hasst. Er will es selbst schaffen. Aber der Stolze bekommt den Heiland nicht. Das sehen wir leider in den Versen danach. Die Begegnungen hier, die sind ja sehr eng miteinander verquickt. Der reiche Jüngling nach der Begebenheit mit den Kindern fragt ja genau das. Guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Frage das nicht. Frage nicht, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben. Das ist ein absolut krasser Kontrast zu den Kindern. Er fragt danach, was er tun kann. Und Jesus sagt, du kannst nichts tun. Du musst es annehmen. Du musst es dir schenken lassen. Und so, ja, bete dieses kindliche Gebet, Gott, sei mir dem Sünder gnädig. Du kannst leere Arme ausstrecken und kannst sagen, ich habe nichts vorzuweisen, ich kann nichts tun. Und wenn du dein Herz vor Gott beugst, ernsthaft beugst, dann wird er sich zu dir beugen. Diejenigen, die Gott wirklich in engste Vertrautheit und in seine Freundschaft zulassen möchte, den macht er zuerst bewusst, dass sie es verdienen, am meisten und am weitesten von ihm entfernt zu sein. Als Petrus, der diesen Fischzug hatte, im Lukas-Evangelium lesen wir das, er ist mit Jesus unterwegs, Jesus predigt in seinem Boot und danach sagt Jesus zu ihm, Petrus, komm, fahr noch mal raus und wirf die Netze aus. Und er macht einen riesigen, gigantischen Fang. Und er ist so entsetzt darüber, dass er vor Jesus auf die Füße fällt im Boot und sagt, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Mein Leben passt nicht. Mein Leben und dein Leben, das passt einfach nicht zusammen. Und genau das ist, was Jesus dazu treibt, zu sagen, fürchte dich nicht, Petrus, ich nehme dich an. Und er nimmt diesen Petrus an und geht mit ihm. Und ja, später finden wir eine krasse Begebenheit, wo so kindlicher Glaube aufblitzt von Petrus, wo Jesus auf dem Weg zu ihnen läuft und Petrus sagt, was, Jesus, bist du es? Dann befehle mir, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus schmeißt alles über Bord, was er bisher gedacht hatte, und vertraut diesem einen Wort, komm, und er geht auf dem Wasser. Das ist kindlicher Glaube, den wir haben können, den wir haben sollen. Aber dann sieht er die Wellen und alles übermannt ihn und er geht unter und Jesus drückt ihn aber nicht unter Wasser und sagt, du Böser, du Kleingläubiger, was hast du getan? Sondern er richtet ihn auf und tadelt ihn schon. Er sagt, du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Aber da blitzte dieser kindliche Glaube auf, den wir brauchen. Und wir brauchen diese rechte Selbsterkenntnis, die Petrus hatte, und echte Gotteserkenntnis. Und das führt uns dann dazu, dass wir sagen können, ich bin arm im Geist. Ich habe leere Arme. Ich bin bettelarm, Gott. Ich habe nichts vorzuweisen. Alles an mir ist sündig. Aber du bist gnädig. Du bist barmherzig und voller Geduld. In mir ist nichts Gutes. Allein du bist gut. Ich bin hilflos. Ich bin mittellos. Ich kann nichts tun. Und dann kommt es zu dieser krassen Lebenskehrtwende um 180 Grad. dass du sagen kannst, du bist Gott, ich bin Mensch, du brauchst mich nicht, aber ich brauche dich. Vergib mir, bitte vergib mir meine große Schuld. Ich glaube dir, ich vertraue dir, ich gebe mich dir hin. Ich nehme dein Angebot an. Übergebe dich kindlich in die Arme Gottes. Vertraue Gott mit kindlicher und ja gleichzeitig ehrfürchtiger Zuversicht. Bleibe darin. Bleibe bitte in dieser kindlicher und ja ehrfürchtigen Zuversicht. Zu den Galatern musste Paulus sagen, hey, ihr habt einen Geist der Kindschaft bekommen. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und nun wollt ihr in der eigenen Kraft das Ziel erreichen. Bist du auch so? Willst du in der eigenen Kraft zu Gott kommen? Willst du in der eigenen Kraft weitermachen, was Gott in dir gut begonnen hat durch den Geist der Kindschaft, indem du sagen kannst, aber Vater, zu dem allmächtigen Gott. Willst du durch Werke weiterkommen in deiner Heiligung? Bleibt in dieser kindlichen Abhängigkeit. Bleib im Glaubensgehorsam und wachse darin. Lass nicht zu, dass die Gnade auch auf der anderen Seite als Freibrief für die Sünde gilt. Dass du sagst, ach Gnade, ist doch wunderbar, dann kann ich weiter in der Sünde bleiben. Lass uns als Gemeinde fest im Evangelium bleiben. Absolut abhängig von dem, der uns gerettet hat. Und weder zur Rechten, zur Gesetzlosigkeit, noch zur Linken, zur ja, Gesetzlichkeit kippen. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Im Sinn eines Kindes Gottes Herrschaft anzunehmen, das bedeutet auch, dass du Liebe zur Wahrheit annimmst. Also wenn du wirklich so langsam begreifst, du brauchst Christus, du brauchst Gott, du kannst nichts tun, du musst dir das schenken lassen, dann ist es gleichzeitig eine Liebe zur Wahrheit, die du annimmst. Mit kindlicher Abhängigkeit und Vertrauen zu Jesus zu kommen, bedeutet auch im Geist neu gemacht zu werden. Kindlich gesinnt zu sein bedeutet, dass dein Sinn wie eine Tabula rasa ist. Ein unbeschriebenes Blatt, leer und aufnahmebereit. Gott als dein Vater schreibt durch den Heiligen Geist auf deine Herzenstafel, was immer er will, was immer er möchte. Sein Wort, seinen Willen, sein vollkommener königlicher Wille. Und der engt nicht ein, das müsst ihr begreifen, die ihr Gott noch nicht kennt. Dieser Wille engt nicht ein, sondern ganz im Gegenteil, er gibt eine unglaubliche Weite, eine Lebenstiefe, eine Lebensfreude, umso mehr wir in diesem Willen leben. Und das möchte Gott in unser Herz hineinzeichnen. Vorher war die Sünde mit eisernem Griffel in unserem Herz geschrieben. Wir waren unfähig, Gott die Ehre zu geben. Aber Gott macht uns neu und schreibt alles Gute in uns hinein, damit wir Gott die Ehre geben können. Das ist wunderbar. Das bedeutet auch, kindlich gesinnt zu sein. Wir sehen auch ein anderes Bild, das uns zeigt, dass wir von dieser göttlichen Wahrheit uns ernähren sollen. Ja, wir lesen das im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, da sagt Petrus, legt nun ab, alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden, ja, diese Buße, dieses Umkehren hin zu Gott. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Wirklich begierig zu sein, hiernach, nach dem Wort Gottes. Bist du das als Christ? Hast du ein Verlangen nach Gott, nach seinem heiligen Wort? Hast du Lust am Herrn? Bist du sein Kind, was sich in ihn hineinbegibt, ihm kindlich vertraut und ja wirklich Ruhe findet in seinem Wort? Seine Rettung und seine Heiligkeit, sein Reich soll sich ja immer mehr manifestieren. Ja, wir sollen ja ganz praktisch auch in der Rettung wachsen, durch das Wort. Nimm das Wort auf. Lies es, lebe es aus und verlass dich dabei völlig und ganz und gar auf die Gnade. Nichts können wir aus uns tun. Jesus sagt es ganz deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir bleiben in dieser kindlichen Verbindung. Das ist das Wunderbare. Wir sind ohnmächtig und sind in der kindlichen Verbindung zu dem allmächtigen Gott. Und darin bleiben wir. Darin, ja, möchte ich, dass du wächst in dieser kindlichen Verbindung. Dass du, ja, durch diese Bedrängnisse, durch die Kämpfe, die immer wieder auf dich kommen, durch die Herausforderungen, die überall warten, durch die Dinge, die dich ärgern gerade, durch die Menschen, die die um dich herum sind, die dir nicht gut tun, dass du dadurch wächst und immer tiefer in die komplette Abhängigkeit von Gott kommst. Nur da sind wir sicher, nur da sind wir geborgen und dort wird uns das Fürchte dich nicht so erheben und so zufrieden machen, wie auch Paulus sagen kann, ich hab gelernt, mir in allem Genüge zu lassen, egal ob ich Mangel habe oder ob ich reich bin, ob ich viel habe oder wenig, ich hab mir genügen lassen. In Gottes Gnade habe ich alles. Und ja, wir brauchen Christus in allem. Und er stillt all unsere Bedürfnisse. So finden wir das auch in Psalm 131. Da schreibt der große König David, von dem Eugen auch schon vorgelesen hat, Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter? Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Das ist das Wunderbare. Der große König David, der König von Israel war, der hat gelernt, von Gott abhängig zu sein und in ihm seine Ruhe zu haben und was es bedeutet, dass Gott dem Demütigen Gnade schenkt. Ein König kann nur gut regieren, wenn er von dem König der Könige regiert wird. Das ist es. Ein Vater kann nur gut erziehen, wenn er selbst vom Vater des Lichts erzogen wird. Und du als Mutter kannst nur dein Kind gut trösten, wenn du selbst den absoluten Trost bei Gott hast. Ach, was haben wir für einen Jesus? Was haben wir, ja, in seinem Wort? Was haben wir für ein Geschenk? Was haben wir für eine Glaubwürdigkeit in ihm? Was haben wir für eine Vertrauenswürdigkeit in ihm? Was für eine Treue? Er sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, die ihr sündig seid, wisst, euren Kindern Gutes zu geben, wie viel mehr der vollkommene, der himmlische Vater. Ja, dieser Vater sagt zu den Kindern, dein Ja soll ein Ja sein. Und wenn du Nein sagst, dann meine auch Nein und tu Nein. Aber wir sind's, die immer wieder unser Wort brechen. Aber Gott bricht sein Wort nicht. Er wacht über sein Wort, es auszuführen. Er kündigt sich an als Rettung. Er verspricht großartige Verheißungen und die sind unumstößlich. Seine Wahrheit ist ewig. Wir können fest damit rechnen, dass das alles gilt, was hier drin steht. Und ja, so steht sein Segen fest über den Gottesfürchtigen. Aber auch sein Fluch steht fest über dem Gottlosen. Gottes Gnade gilt unverdient dem Demütigen. Und Gottes Zorn gilt verdient dem Stolzen. Hart, aber wahr. Lasst uns auf Jesus blicken, der im Alten Testament angekündigt war. Der kommt tatsächlich. Jesus, Gottes Sohn, wird selbst Mensch, er wird ein Baby, er wird selbst Kleinkind, abhängig. Und dann darf Simeon ihn in den Armen halten. Der Gott über allen Göttern wird zum Baby und lässt sich von seinen Geschöpfen auf den Armen halten. Simeon hält den Retter der Welt auf den Armen. Und wie lebt dieser Jesus denn in der Abhängigkeit und in der festen Einheit mit dem Vater und dem Geist als 12-Jähriger dann im Tempel? Seine Eltern suchen ihn und er sagt nur, hey, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Und ist gleichzeitig aber auch seinen irdischen Eltern gehorsam und geht mit ihnen. Und dann sehen wir ihn predigen, abends voll zu tun. Er befreit, er heilt, er predigt und verkündigt das Reich Gottes in Markus 1. Dort heißt es, als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Gottes Reich breitet sich aus, machtvoll durch seine Worte. Und dann heißt es, und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. So war Jesus in dieser festen Verbindung, in dieser Abhängigkeit, in dieser Einheit mit dem Vater, sehr nachahmenswert für uns alle, ins Gebet zu gehen. Jesus ringt in Gethsemane gegen Todesqualen und betet, dass nicht sein Wille, sondern der Wille des Vaters geschehe. Er ist den Weg für uns gegangen. Er ist den Weg gegangen, den du, den ich nicht gehen konnten. Jesus, bespuckt, geschlagen, verspottet. Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz, der Vater wendet sich ab. Er trägt unsere Sünden, damit wir Gottes Gerechtigkeit empfangen können. Er stellt sich zwischen dich und dem Zorn Gottes, damit du ihn nicht abkriegst mit voller Wucht, sondern er trägt diesen kompletten Zorn, der gegen mich, gegen dich gerichtet ist. Er bezahlt den Preis für unsere Seele, für deine Seele. Das Lösegeld ist bezahlt durch sein kostbares Blut. Was für eine Retterliebe, was für eine Hingabe. Er hat sich uns geschenkt. Jesus wurde begraben als Zeugnis, dass er wirklich gestorben ist. Und er wurde auferweckt durch die mächtige Kraft Gottes. Er lebt und er sitzt zur Rechten Gottes und wird wiederkommen. Und dann ist die Frage, wie stehst du zu diesem Jesus? Glaube und lebe. Es ist alles ein Geschenk. Sündenerkenntnis ist ein Geschenk. Buße ist Geschenk. Glaube ist ein Geschenk. Dass wir beten dürfen, ist ein Geschenk. Neues Leben ist ein Geschenk Gottes. Heiligung ist ein Geschenk. Lass dich mit Gott versöhnen. Ich möchte abschließen mit der Frage, was folgt daraus? Was tut derjenige, dem viel vergeben ist? Er liebt viel. Was macht man mit so einem großen Geschenk, was Gott alles gekostet hat? Man lässt es sich selbst doch was kosten. Man schenkt sich selbst. In Römer 12 lesen wir das, dass Paulus sagt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, durch diese großen, wunderbaren Geschenke in Christus. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Schenk dich ihm, der sich für dich geschenkt hat. Und schenk diesen Namen Jesus weiter. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. In Vers 3. Also einmal, es ist die Reaktion, sich selbst zu schenken an den, der sich uns geschenkt hat. Und dann ist es auch die Reaktion, dass gerettet sein diesen Rettersinn auslöst. Johannes und Petrus gehen in die Synagoge und ich hab's gleich. Sie gehen in die Synagoge und da war ein Mann, der von seiner Mutter Leibe an lahm war. Er wurde herbeigetragen und man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, ein Almosen zu erhalten. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf und konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Das ist es. Wir können Gottes Kraft, seinen Namen weitergeben. Wir können ihn weiterschenken. Wir können ihn den Menschen anbieten. Wir schenken uns Gott und stellen uns ganz ihm zur Verfügung und wir können diesen kraftvollen Namen Jesus bekennen und weiterschenken. Denn nicht die Almosen sind wichtig. Nicht die Gesundheit ist wichtig, sondern das Heil in Christus als großes Geschenk, was Gott uns anbietet. Und so wünsche ich dir, dass ja diese Predigt dein Leben und dein Glauben stärkt und dich segnet. Ich bete. Herr Jesus, ich möchte danken, dass du ja dieses getan hast, was unbegreiflich und unfassbar und ja anzunehmen ist, was dich alles gekostet hat und ja, was uns immer noch nicht so ganz aufgeht. Wir brauchen die Offenbarung, was es bedeutet, ohne dich zu leben. Und wir brauchen die Offenbarung, was es bedeutet, in das Himmelreich einzugehen, allein durch Glaube, durch Gnade. Und so sprich du zu jedem und geh uns nach und verändere uns, Herr. Mach uns zu deinen Botschaftern und lass uns ja ganz mit dem Sinn auf dich fokussiert sein, dass wir abhängig sind, kindlichen Vertrauen geborgen, und wissend, wir können nichts, aber du kannst alles. Und das können wir weiter sagen. Wir können nichts, aber du kannst alles. Du kannst retten und du willst retten. Wir loben dich für diesen ja großen Retterwillen und ja danken dir. Amen.